Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel. Moin, moin. Grüß Gott in die Runde. Heute ein besonderer Tag, denn wir haben einen ganz, ganz besonderen Gast, den ich schon etwas länger kenne. Ja, wir haben schon ein paar Jährchen miteinander zu tun gehabt und der etwas sehr, sehr Spannendes macht. Axel, du hast das Wort.
Ja, du hast recht, einen ganz spannenden Gast. Vor allen Dingen passt er, glaube ich, zu den derzeitigen Temperaturen draußen und zu unserem Klima, das wir gerade haben. Ich darf ganz herzlich Peter Wüstner bei uns begrüßen. Hallo Peter.
Hallo, ich grüße euch. Hallo Axel, hallo Jens. Schön, euch zu sehen.
Ja, schön, dass du da bist. Und für euch da draußen würde ich gerne den Peter einmal vorstellen. Der Peter ist Diplom-Umweltwissenschaftler und Diplom-Agraringenieur und Humanökologe. Was das genau ist, da habe ich auch nachher noch mal eine Frage. Und privat und auch beruflich beschäftigt er sich mit den Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit und Welternährung. Und Klimawandel, habe ich gerade gesagt, ist ja heute unser Thema. Wir nehmen es gerade auf. Hier in Köln ist es halt ganz, 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 ganz heiß. Also ich habe alle Türen zu. Und hauptberuflich ist Peter Leiter der medienübergreifenden Umweltbeobachtung. Was das ist, sage ich gleich. Und auch dem Kompetenzzentrum Klimawandel an der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg. Was macht also die medienübergreifende Umweltbeobachtung? Also ich sage da ein paar Worte zu, aber Peter, du kannst vielleicht gleich auch noch ein, zwei Worte dazu verlieren. Die medienübergreifende Umweltbeobachtung ist seit 40 Jahren für die medienübergreifende Umweltbeobachtung in Baden-Württemberg zuständig und ist ein zentrales Instrument zur Überwachung von Ökosystemen. Und dort arbeiten Expertinnen und Experten, die untersuchen unter anderem die zugehörigen biologischen in Laboren Auswirkungen von Schadstoffen, Nährstoffen und auch den Klimawandel natürlich. Und das werden wir uns heute einmal anschauen. Was macht unter anderem auch das Kompetenzzentrum Klimawandel, wo auch der Peter arbeitet? Dort arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Datenexperten und die untersuchen das regionale Ausmaß und die Folgen des Klimawandels, insbesondere im Hinblick auf Natur und Landschaft und weitere Aspekte wie Ökonomie und Gesundheit. Und das sind ja genau unsere Themen hier, Jens. Da werden wir heute mal dem Peter ein bisschen auf den Zahn fühlen, was da so alles im Kompetenzzentrum Klimawandel getan wird. Und die Fragestellungen, die dabei im Vordergrund stehen, sind, von welchen Veränderungen Baden-Württemberg besonders betroffen ist und welche Maßnahmen halt zur Anpassung geeignet sind. Und ich denke mal, einige Maßnahmen kann man nicht nur in Baden-Württemberg, sondern kann man halt auch auf die gesamte Bevölkerung übertragen. Und das Kompetenzzentrum ist weiterhin auch noch zentrale Ansprechstelle und Informationsquelle des Landes Baden-Württemberg zu den Themen Klimawandel, Klimawandelfolgen und auch Anpassung. So, das soll es mal für den Einstieg gewesen sein. Peter, wenn ich irgendwas vergessen habe, dann sag einfach gleich auch selber noch mal ein paar Worte dazu. Ansonsten würden wir jetzt einfach direkt mal mit unseren Fragen starten. Da nehme ich einen ganz langen Fragenkatalog, weil es ist ja wirklich ein sehr interessantes Thema. Und ich steige einfach direkt mal ein. Wir hatten es in der Vorbesprechung mal ganz kurz. Was mich wirklich auch persönlich interessiert ist, wir reden ja immer so viel über Klimaschutz, also so über so Buzzwords. Klimaschutz, Klimawandel oder auch Klimaänderungen. Und ist das alles menschgemacht? Nimm uns da einfach mal für den Anfang mit. Wie unterscheiden sich die Begriffe, um das einfach mal auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einzuordnen?
Prima, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Axel. Das sind tatsächlich Begrifflichkeiten, die man auseinanderhalten muss. Ich finde es gut, dass ihr das an den Anfang stellt. Ich möchte ganz an den Anfang stellen, dass es solche Zentren, solche Klima- Schutz- oder Kompetenzzentren in allen Bundesländern mittlerweile gibt. Das ist also tatsächlich eine bundesweite, ich sage das deshalb auch, weil der Podcast ja sicher im deutschsprachigen Raum gehört wird. Nicht, dass da jetzt Neid entsteht, was haben die Baden-Württemberger da, was wir nicht haben. Solche Zentren gibt es tatsächlich in allen Bundesländern und das ist wichtig, auf das regionale Klima zu schauen am Ende. Und wir referenzieren natürlich auf das deutschlandweite und auf das globale. Aber das ist noch wichtig zu sagen. Und ja, der Unterschied, also Klimaschutz und Klimawandel, der lässt sich relativ einfach auseinanderhalten. Beim Klimaschutz geht es darum, zukünftige Entwicklungen zu verhindern. Möglichst, also einen weiteren Anstieg von Temperaturen und was da alles damit zusammenhängt, zu verhindern. Da reden wir von CO2-Reduktion. Also alle Maßnahmen, die darauf abzielen, dass wir den CO2-Gehalt in der Luft reduzieren, zum Beispiel indem wir mal Elektromobilität, indem wir Photovoltaikanlagen, um mehr erneuerbaren Strom zu erzeugen, das rechnen wir unter Stichwort Klimaschutz. Klimawandelanpassung ist so ein bisschen, ja, man muss tatsächlich sagen, der Tatsache geschuldet, dass es schon einen Klimawandel gibt, den wir nicht mehr verhindern können. Wir wissen ja jetzt schon, wir haben ja schon diese 1,6 Grad sind es seit Messung, die wir jetzt schon als Anstieg haben, die können wir nicht mehr verhindern. Die werden wir auch nicht so schnell zurückdrehen können, bei allem Optimismus, den ich durchaus teile, aber wir können ihn nicht so schnell zurückdrehen. Deshalb müssen wir uns an die Klimaänderungen, die wir gerade schon haben, anpassen. Und das sind andere Maßnahmen. Selbstverständlich. Wenn ich mich an Wandel anpasse, sind wir natürlich dran, Hitzeschutz, blaugrüne Infrastruktur, also Stadtumbau, mehr Grünflächen, mehr Wasserelemente. Das ist Anpassung an den Wandel, den wir schon haben. Und Klimaschutz ist CO2-Reduktion. Und so lassen sich die zwei Themen auseinander dividieren. Am Ende zahlt beides auf das gleiche Ziel ein. Wir müssen tatsächlich, weil es ist eine Überlebensfrage, uns mit dem bisherigen und dem zukünftigen Klimawandel auseinandersetzen. Es gibt jetzt eben ja verschiedene Prognosen, da kommen wir später noch dazu, wo der Klimawandel hingeht oder hingehen kann oder wo wir nachsteuern können, dass er erträglich bleibt. Verhindern können wir ihn schon nicht mehr. Wir haben auch Systeme wie die Meere, die einfach träger reagieren. Das heißt, selbst wenn wir jetzt absolut ab jetzt CO2 reduzieren auf null, werden die Systeme noch ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte nachhängen und weiter steigen. Und deswegen ist beides wichtig: Klimaschutz und Klimawandelanpassung.
Peter, da muss ich direkt mal reingrätschen und ich habe da mal eine Frage, weil die Diskussion ist ja häufig auch in der Hinsicht, dass wir uns die Frage stellen, ist das jetzt alles menschengemacht oder zu welchem Prozentsatz ist das menschengemacht? Und wir haben ja in der Schule gelernt, ich bin jetzt wirklich kein Klimaexperte, absolut nicht. Aber wir haben ja in der Schule gelernt, dass es Eiszeiten gegeben hat und dass wir immer wieder diesen Klimawandel auch im Laufe dieses Planeten gehabt haben. Also wie viel ist das heute sozusagen menschengemacht durch unsere Industrie, durch unsere ja, Convenience, unser Convenience-Lifestyle, den wir uns ja immer mehr überall auf diesem Planeten schaffen? Ja, es gibt noch so einige Lücken auf dem Planeten, vielleicht Afrika oder Südamerika, ja, aber überall hat ja so dieser, ich sag mal, American Way of Life hält ja überall Einzug. Ja, und entsprechend zieht ja so alles nach, was Industrien anbelangt und so weiter. Und da stelle ich mir immer die Frage, ja, wie viel produzieren wir jetzt und wie viel ist die Natur? Die Frage kann ich mir nie beantworten. Jetzt habe ich mal die Gelegenheit, einen Experten zu fragen.
Vielen Dank für die Frage. Ja, die ist auch ganz entscheidend in der Diskussion, dass man nicht nur einfach sagt, ich schiebe das weg, das ist alles natürlich. Es gibt zwei einfache Schlagworte, die sich unterscheiden vom jetzigen Klimawandel zu dem Klimawandel, die wir ja in der Vergangenheit, in der erdgeschichtlichen Epoche hatten. Der jetzige Klimawandel unterscheidet sich in der Geschwindigkeit und in der Ursache. Geschwindigkeit, also tatsächlich, es hat immer Klimawandelphasen gegeben. Die Geschwindigkeit hat begonnen mit der industriellen Revolution. Wir können es relativ eindeutig auf den Punkt bringen, wann Wann hat der Klimawandel, dieser beschleunigte, der menschengemachte, begonnen? Mit der Freisetzung durch das viele CO2, als wir mit der industriellen Revolution begonnen haben, also Ausgang 19. Jahrhundert. Bis dahin hatten wir einen relativ kontinuierlichen, gleichmäßigen Verlauf. Das ist das eine. Also innerhalb von 120 Jahren, das hat es in der Erdgeschichte noch nie gegeben. Wir wissen, wir können in Bohrkernen und in Eisbohrkernen und so weiter relativ genau thematisieren, wie lang, wie schnell waren die Klimaveränderungen. Und das ist tatsächlich komplett neu, dass innerhalb von 120 Jahren, dass wir einen derart starken Anstieg von jetzt mittlerweile seit der industriellen Revolution von 1,1 Grad haben. Und das hört sich jetzt erstmal wenig an. Wir kommen ja später noch dazu, was das dann bedeutet. Und die natürlichen Klimaveränderungen hatten eindeutige Phänomene, nämlich natürliche. Es gab immer schon auch mal Veränderungen der Erdumlaufbahn, der Erdachse, das weiß man. Dann ist natürlich die Neigung zur Sonne anders. Die Sonnenaktivität, das weiß man auch, das wissen wir heute ja auch noch, dass die Sonnenaktivität auf die natürliche Klimaänderungen Einfluss hat. Und du hast vorhin in unserem Vorgespräch schon das Thema Vulkane angesprochen. Vulkanaktivitäten haben einen dermaßen großen Einfluss. Es gab ja mal den Sommer ohne Sommer, als auch in Indonesien Anfang des 19. Jahrhunderts ausgebrochen ist. Da ist ein kompletter Sommer ausgefallen, weil es so kalt wurde, dass es im Sommer in Deutschland geschneit hat. Und wenn solche Vulkanausbrüche natürlich langfristig die Atmosphäre verdunkeln, dann haben wir einen natürlichen Klimawandel. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Ich weiß ja, Jens, du bist ja großer Experte auch, was Naturvölker anbelangt. In den Zeiten, wo wir diese starken Klimaveränderungen, die langen haben in der erdgeschichtlichen Zeit, gab es entweder noch keine Menschen oder ganz wenige. Und diese ganz wenigen sind immer dorthin gewandert, wo sie gute Bedingungen für sich gefunden haben. Und gute Bedingungen waren Wasser und war fruchtbares Land. Das war meistens in der Nähe von Flüssen und dann entlang der Küsten. Das war nie kontinental, irgendwo mittendrin, wo sie sich nicht ernähren konnten, weil sie waren ja am Anfang Nomaden, wie wir wissen. Aber auch die, die sesshaft wurden, waren da, wo es Wasser und wo es, also und wenn wir eine Kaltphase hatten, sind die Menschen immer gewandert. Wir wissen ja auch, wir stammen aus Afrika. Wir haben und das ist der nächste Punkt, wir konnten uns an eine langsame Klimaänderung anpassen. Wir wissen ja, dass unsere Pigmente, je weiter wir nach Norden gewandert sind, ja immer heller wurden, damit wir die Sonne nutzen konnten. Und wir waren ursprünglich alles Afrikaner. Und diese Phänomene, also erstens mal die Geschwindigkeit, zweitens die Ursachen, deuten eindeutig darauf hin, dass wir diese jetzt schnelle, extrem schnelle Änderung tatsächlich menschengemacht ist. Und das bedeutet schlichtweg, es gibt keine Diskussion in der Wissenschaft, ist das menschengemacht oder nicht. Das kann aber durchaus noch überlagert werden von den natürlichen Veränderungen. Wir hatten jetzt ja auch eine sehr starke Sonnenstürme dieses Jahr. Da ist mir dann immer von der EDV und die Satelliten, die da gestört werden, das hört man, aber die haben natürlich auch Auswirkungen auf unser Klima. Aber der menschengemachte Klimawandel ist Fakt. Wir haben einen erhöhten Ausstoß an CO2, Stichwort Treibhauseffekt. Das bedeutet, je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, desto mehr Sonnenlicht kommt ja auf die Erde, aber weniger kann wieder raus. Das ist der Treibhauseffekt in Kurzversion. Der natürliche Treibhauseffekt hat ja dafür gesorgt, dass wir überhaupt erst so eine angenehme Temperatur von 15 Grad haben. Wenn wir aber mehr ausstoßen, dann steigt der Treibhauseffekt, dieses Stichwort, und das ist der menschengemachte Klimawandel.
Da muss ich aber trotzdem noch mal ganz kurz fragen, Peter. Wir haben ja nicht nur das Problem der Industrie, sondern wir haben ja auch das Problem der Abholzung von Wäldern.
Ja.
Und wie wir alle wissen, wir haben alle mal Photosynthese und so weiter gelernt im Biologieunterricht, dass nun mal eben Pflanzen O2 produzieren und dafür CO2 brauchen. Und wenn wir jetzt den Wald immer mehr abholzen, schauen wir mal nach Brasilien zum Beispiel, dann müsste das ja auch auf dieses Konto letztendlich einzahlen.
Absolut. Und da sind wir wieder beim Menschengemachten. Die Wälder werden von den Menschen abgeholzt für Sojaproduktion und andere Dinge. Und in der Tat, es kommt noch ein zusätzliches. Es ist nicht nur der fehlende CO2-Ausstoß und Aufnahme von CO2. Wenn ich Wälder abholze, entsteht da eine braune Fläche. Und eine braune Fläche, Sonneneinstrahlung, das wissen wir, je dunkler die Fläche ist, auf die die Sonne kommt, desto stärker erwärmt sich die. Den Effekt haben wir auch an den abschmelzenden Eisflächen, die sind weiß, die reflektieren die Sonne. Sind die braun, reflektieren sie die Sonne nicht und verstärken den Treibhauswandel und den CO2-Anstieg und damit den Klimawandel. Also da gibt es ein paar sich selbst gegenseitig verstärkende. Dazu kommt ja noch, es gibt ja sowas wie einen großen und einen kleinen Wasserhaushalt. Wenn ich, also Regenniederschläge verändert sich auch durch großflächige Waldabholzungen, weil ich dann den kleinen Wasserkreislauf nicht mehr habe. Es ist verdunstet auf der Fläche nichts mehr. Es entstehen keine Wolken über diesem Gebiet. Regenwald ist das Stichwort. Also regnet es dort auch weniger mit allen Folgen, die zusammenhängen. Aber wir sind uns ja auch mit diesem Beispiel einig, es geht tatsächlich um den menschengemachten Klimawandel. Und insofern ist die Frage eindeutig zu beantworten. Ja, wir haben da eine große Verantwortung und es ist keine Diskussion mehr, es ist ein menschengemachter Klimawandel, den wir gerade erleben. Die Geschwindigkeit ist das Problem. Du bist ja auch sehr viel mit Gesundheit unterwegs. Wir wissen ja, wir können uns, unser Körper, unser Eiweiß gerinnt bei 42 Grad. Punkt. Da gibt es keine Diskussion, das ist Physik. Und wenn wir immer steigende Temperaturen haben, dann haben wir irgendwann ein gesundheitliches Problem. Das werden wir vielleicht auch noch diskutieren. Hitze bedeutet, Landstriche werden nicht mehr bewohnbar von uns, weil es tatsächlich zu heiß ist. Deswegen ist es meines Erachtens auch angesagt, beide Themen, das haben wir wieder beim Anfang, Klimaschutz und Klimawandelanpassung mit Ernst zu betreiben. Und mit Ernst heißt nicht mit der Keule, nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit Maßnahmen, konkreten Maßnahmen, die den Menschen was bringen. Wenn ich die Städte umbaue und ich habe Trinkbrunnen und ich habe Klima- und Kühlezonen, dann spürt der Mensch, spüren wir, das brauchen wir, das tut uns gut für unsere Gesundheit. Und so geht Klimawandelanpassung und nicht esst mal bitte vegetarisch oder sonst
Peter, kommt
was.
da nicht noch ein Faktor hinzu, wenn wir nochmal auf CO2 und O2 zurückkommen, weil der Mensch verbraucht O2 und produziert CO2. Und wir haben ja nun mal eben eine unfassbare Explosion der Weltbevölkerung, gerade in verschiedenen Erdteilen. Und wenn man so über Ursachen nachdenkt, und ich denke ja immer in Richtung Ursache, auch wenn es um Gesundheitsthemen geht, haben wir da nicht ein Problem, was wir vielleicht gar nicht lösen können, wenn man es ethisch betrachtet?
Ja, das ist ein Riesendilemma. Also man weiß heute ja auch, dass wir uns wahrscheinlich auf eine Weltbevölkerung von 10 Milliarden einstellen können, die die Erde verträgt. Und Wissenschaftler gehen auch schon davon aus, dass das der Höhepunkt sein wird, dass sie sich dann von selbst anpasst. Und ich bin ja Naturwissenschaftler und ich finde es immer phänomenal, wir Menschen denken, wir leben außerhalb des Natursystems. Es ist völlig klar und unbestritten in der Biologie und überall, Pflanzen und Tiere entwickeln sich so lange weiter, wie sie Ressourcen haben, wie sie Sonne haben, wie sie Wasser haben, wie sie Nahrung haben. Wieso soll das bei uns Menschen anders sein? Wir haben uns nur so weit losgelöst, dass wir denken, wir sind da außerhalb und wir werden ein System außerhalb gewinnen. Aber es hätte auch niemand gedacht, dass wir 8,5 Milliarden Menschen ernähren können. Wir haben eine irre Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft, in der Ernährungswirtschaft. Wir sehen aber auch, denn du sagst das richtige Stichwort und das ist so ein Herzensthema von mir. 37% der weltweiten, der globalen Fläche dient landwirtschaftlicher Produktion. Die lässt sich nicht mehr ausweiten. Diese Fläche bleibt gleich, egal wie viele Menschen auf der Erde sind. Und und das hat irgendwo seine Grenzen.
Aber sind wir da nicht auch schon irgendwo an so einem Punkt angelangt, wenn ich überlege, dass es zum Beispiel auch ganz, ganz viele Menschen gibt, die gar keine Nahrung haben oder die Hunger leiden und in der westlichen Welt, wie Jens es eben auch gesagt hat, ja, so diese Convenience-Welt, wir jeden Tag tonnenweise an Nahrungsmitteln wegschmeißen
Ja.
Jetzt ganz unabhängig davon abgesehen, ob es wirklich Nahrungsmittel sind, aber wir schmeißen halt einfach ganz viel weg, und auf der anderen Seite hungern Leute.
Ja, das ist das Stichwort Verteilproblematik, so hart es jetzt klingt. Es gibt eine Verteilproblematik. Wir wissen, dass es eigentlich rechnerisch für die Gesamtweltbevölkerung ausreichend Nahrung gibt. Interessant ist aber, immer in den Jahren, wo auf der Erde verschiedene Dinge gleichzeitig passieren, also zum Beispiel jetzt in der Ukraine kann weniger Getreide geerntet werden aus bekannten Gründen. In Russland brennen die Moorflächen und gibt weniger Ertrag. Oder in Australien brennen die Buschwälder oder wir haben Überschwemmungen weltweit. Dann sehen wir, dass weltweit weniger produziert wird. Und dann steigen weltweit die Preise exorbitant an. Das können wir beobachten. Nur wir in den, du sagst es ja, Axel, in den reichen Nationen merken nicht, ob unser Brötchen jetzt gerade 5 Cent mehr kostet, weil wir wenig Weizen haben. Wir können es uns noch erlauben. Aber die ethische Problematik ist natürlich nach wie vor da. Ich möchte aber da auch unserer Bevölkerung überhaupt keine Schuld geben, dass wir jetzt diese Situation haben, aber wir müssen global, international über die gerechte Verteilung reden. Denn, und darauf kommt es ja an, auch mit dem Thema Klimawandel, wenn wir Nahrungsmittelflächen weiter verlieren durch Dürre, durch Überschwemmung, dann werden in diesen Ländern die Leute nicht zuschauen können, sondern sie werden sich auf den Weg machen, Stichwort Migration. Und dann haben wir auch in Europa ein Problem. Und wir dürfen uns nicht darauf ausruhen und sagen, bei uns reicht es noch. Auch wir sind Importland von Nahrungsmitteln, auf jeden Fall auch von Futtermitteln. Soja wird importiert und Obst und Gemüse wird importiert. Wir sind kein Selbstversorgungsland. Und dahingehend müssen wir uns mit diesen ethischen Fragen schon auseinandersetzen. Rechnerisch, global würde die Nahrungsmittelproduktion reichen. Wenn man auch noch ein paar Dinge, und da gehört kein Fleischverzicht dazu, man muss es nur in gewissen Bahnen lenken. Wenn die komplette Erde so viel Fleisch isst, wie wir das tun, nämlich jeden Tag, dann reicht es nicht, denn wir müssen ja die Tiere füttern, die man da selber essen möchte. Und dann reicht die Erzeugung, die Welternährungserzeugung nicht aus. Wenn man das aber in die gesunden Bahnen lenkt, würde es genügen.
Kleine Seiteninformation. Ich habe jetzt gerade wieder ein paar Seminare gehabt und dann habe ich auch immer junge Leute dabei, die ja gar nicht mehr wissen, dass es zum Beispiel keine Fernbedienung gegeben hat oder dass wir drei Fernsehprogramme hatten, die schwarz waren und so weiter. Und, ne, heute guckt ja niemand mehr Fernsehprogramm, sondern man guckt dann, wenn man gerade Lust hat. Also da hat sich ja eine Welt entwickelt in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Wir können jetzt in unserem Alter noch mal so ein bisschen zurückblenden und schauen, was war denn so vor 30, 40 oder auch 50 Jahren. Und wenn ich so an meine Großeltern denke, das sage ich immer ganz gerne im Seminar, wir haben ja heute auch ein großes Problem mit Übergewicht, mit Diabetes und so weiter. Wo kommt das her? Früher war der Tag, wo wir alle Süßigkeiten essen durften, war Kindergeburtstag. Ich sage immer im Seminar, heute ist praktisch jeder Tag Kindergeburtstag. Ja, und das beobachte ich überall im Restaurant, am Strand, überall. Wenn das Kind schreit, gibt es ein Eis. Wenn das Kind nochmal schreit, gibt es eine Süßigkeit. Also da wird pausenlos reingestopft. Ich sage das ja mal ein bisschen provokant. Und wir haben so ein bisschen das Maß verloren. Ja? Wir haben auch das Maß verloren, wenn wir jetzt zum Beispiel über Bewegung sprechen würden. Wie viel Bewegung braucht eigentlich ein Mensch, um gesund zu sein? Auch da haben wir keine Vorstellungskraft mehr, weil ich sehe heute in den Großstädten nur noch junge Leute mit den E-Scootern hier rumbrausen und keiner joggt. Ich war gestern der Einzige im Wald, der gejoggt ist. War vielleicht nicht unbedingt, ja, du vielleicht im Kölner Süden, Axel, und ich hier im Kölner Westen. Aber ich hab da fast niemanden getroffen. Also es war warm, ja, klar, es war warm. Für die meisten Leute zu heiß, für mich ging es einigermaßen. Aber niemand hat sich da wirklich bewegt, ja. Und gut, wir haben 10 Millionen Menschen, die ins Fitnessstudio gehen, aber die anderen 70 Millionen müssen sich auch bewegen. Und da würde ich sagen, da wollte ich jetzt drauf hinaus, uns ist etwas entrückt. Wir sind aus der Mitte rausgegangen in viele Extreme.
Genau, und auch eben der Natur, die der Mensch braucht, dem natürlichen Bewegungsdrang, der natürlichen Ernährung. Wir stellen uns außerhalb des Systems. Wir wissen das nicht mehr, wie wir mit der Natur oder innerhalb der Natur interagieren und dass wir Teil dieses natürlichen Kreislaufs sind. Da gehört eben dazu, was du sagst, dass wir eben auch Bewegung brauchen. Der Mensch ist ein Lauftier und hat seine Beute ja durch Laufen müde gemacht und nicht durch Rumsitzen und Lieferando bestellen. Das ist schon absolut richtig, ne? Aber ich wollte noch auf einen Aspekt, weil wir und Axel, du hast es ja gerade auch davon gehabt, wir leben da so ein bisschen abseits und uns geht es nicht schlecht. Stichwort Klimawandel. Nochmal zurückkommen. Der Klimawandel ist auch in Deutschland angekommen. Und das wisst selbst wir Älteren spüren irgendwas, aber denken, es gab doch immer schon heiße Tage. Neulich war auch wieder die Bild-Zeitungsschlagzeile fotografiert auf Facebook 1972, 40 Grad in Deutschland ist der Klimawandel da. Wir wissen jetzt schon in Deutschland, und das ist das Interessante, dass wir in Deutschland einen stärkeren Klimawandel verzeichnen wie global. Global sind wir bei 1,1 Grad, deutschlandweit 1,6 Grad. Und die Zahl der heißen Tage, das, was wir heute haben, nämlich Temperaturen über 30 Grad, das waren in den 50er, 60er Jahren noch maximal 3 Tage im Durchschnitt. Und heute sind wir beim Dreifachen, 10 Tage. Die Prognosen sagen, also Karlsruhe in der Stadt, in der ich lebe, ist ja eine der heißesten Regionen. Dort werden wir bis in 30, 40 Jahren rechnen wir mit 30 heißen Tagen. Und da verändert sich was. Das ist nicht nur einfach nur schön, sondern es kühlt sich nicht mehr ab in der Nacht. Und was auch ein bisschen unterm Radar läuft, ist das, was das jetzt schon in Deutschland messbar ist, Stichwort Hitzetote, dass wir mehrere tausend pro Jahr Hitzetote zu verzeichnen haben. Im Durchschnitt 3.500 bis 4.000, die man tatsächlich unter das Stichwort Hitze stellen muss. Und das finde ich eine ganz tragische Entwicklung. Wir haben zusätzlich noch einen Temperaturanstieg der Nordsee, den können wir messen, seit 1960 um 1,3 Grad. Und jetzt können wir sagen, das ist doch schön, da ist doch die Badesaison länger. Aber ich denke da auch immer an dich, Jens. Du kommst ja aus Ostfriesland. Und Emden ist ja, glaube ich, so eure Hauptstadt oder die heimliche Hauptstadt, die liegt 1 Meter über dem Meer. Ostfriesland wird ein Problem kriegen, aber auch Teile von Hamburg, denn Hamburg liegt ja im Schnitt auch nur 6 Meter über dem Meer und wir haben jetzt schon einen zu verzeichnenden Meeresanstieg von 12 Zentimeter und man kann tatsächlich sagen, der Ozean reagiert träger. Er reagiert mit Ausdehnung des Wassers. Das ist ein Teil des Meeresanstiegs. Zusätzlich noch abschmelzende Eisfläche. Das heißt, wir rechnen damit, dass die Küsten große Probleme bekommen werden. Und zwar nicht nur irgendwo in den Malediven, wo eine Insel untergeht, sondern auch an unseren Küsten. Alles, was so knapp über dem Meer liegt, hat ja heute schon, es gibt ja das Stichwort Küstenschutz, das wird ja schon seit Jahrzehnten viel getan mit Deichen, aber das hat alles seine Grenze. Da kommen wir vielleicht später ja auch noch dazu. Stichwort Grenzen der Klimawandelanpassung. Wo sind
Peter,
denn
da
die
muss ich
eigentlich?
natürlich direkt mal reingrätschen. Wir haben in Ostfriesland tatsächlich die besten Deiche der Welt. Wir haben wirklich klasse, klasse Deichforscher und Ingenieure und so weiter, die das gut im Griff haben. Aber ich mache mir Sorgen zum Beispiel um Amsterdam und andere Städte oder größere, ja, für Emden können wir vielleicht auch dazu zählen, einer der größten Häfen. Die werden sicherlich ein Problem kriegen, weil das natürlich nicht alles mit Deich geschützt, logischerweise.
Ja, und irgendwann sind wir können es ja gleich schon mal einfügen, ist es ja eine Kostenfrage. Auch können wir uns das erlauben, an jeden Anspruch, den man hat, überhaupt wirtschaftlich anzupassen. Und da stoßen wir irgendwann an Grenzen. Und deswegen ist es in meinen Augen auch so wichtig, dass wir das Thema Klimaschutz mit Nachdruck angehen. Und das, was man prognostiziert, wenn wir so weitermachen wie bisher, würde das bedeuten, dass wir irgendwann nein, nicht irgendwann, im Jahr 2100 einen Temperaturanstieg von 4, 5 Grad haben. Und dann hört Küstenschutz auf, weil wir dann nicht mehr in der Lage sind, das wirtschaftlich zu stemmen oder technisch zu stemmen. Also wir können uns den Weg weiter so wie bisher. Der Weltklimarat hat ein Maß herausgegeben, das nennt sich repräsentativer Konzentrationspfad, RCP abgekürzt. Und das sind drei Kategorien. Wenn es keinen Klimaschutz gibt, also wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, dann haben wir tatsächlich einen Temperaturanstieg von 4,5, 5 Grad und den verkraften wir nicht mehr. Wirtschaftlich nicht und gesundheitlich nicht, möchte ich sagen. Das bedeutet nämlich, diese 8,5 heißt ja, RCP 8,5 bedeutet, dass auf der Fläche 8,5 Watt Sonneneinstrahlung im Vergleich zu 1850 auf die Erde trifft. Und daraus kann man errechnen, mit dem CO2-Ausstoß, was bedeutet das an Klimaerwärmung. Das ambitionierteste Ziel ist RCP 2,6. Das bedeutet 2,6 Watt, also ein Viertel davon pro Quadratmeter Sonnenenergie auf dem Quadratmeter. Und das würde tatsächlich, und ich möchte wirklich auch mit diesem Optimismus starten, wenn wir uns das konsequent vornehmen, kriegen wir noch die Kurve. Wir müssen es nur tun. Also egal, was für eine Regierung wir haben und wie hype das Thema ist, ich bin gar nicht so froh, wenn Klimaschutz so hype ist, dass Hinz und Kunz mitredet und man sich gegenseitig die Schuld gibt, sondern wir müssen es vernünftig, wissenschaftlich, ingenieurtechnisch, politisch angehen und dann können wir die Kurve kriegen. Aber das ist ein sehr ambitioniertes Ziel und es bedeutet schlichtweg CO2-Reduktion. Und das ist eine lebenswerte Zukunft. Die andere weiter so ist keine lebenswerte Zukunft. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Deswegen stehen wir so und so vor Veränderungen. Ich bin dafür, dass wir den Weg wählen, der uns und der Menschheit gut tut. Und da müssen wir auch in Deutschland anpacken. Und Axel, du hattest ja am Anfang gesagt, na ja, und da werden Kohlekraftwerke in China gebaut. Solche Länder sind viel schneller im Moment unterwegs, auf erneuerbare Energien umzustellen als wir. Erstens. Also da gibt es auch einen sogenannten technologischen Sprung. Diese Länder haben schon auch gelernt, dass sie nicht 100 Jahre CO2 in die Luft pumpen können. Und das ist quasi das Beispiel an uns zu nehmen, dass das nicht der richtige Weg ist. Und wir in Deutschland haben aber die Technologie, wir haben das meiste erfunden. Wir haben auch die Windenergie erfunden, die Photovoltaik, wir haben es nur aus der Hand gegeben, aber wir leben vom Export, von guten Ideen. Und eine gute Idee wäre zu sagen, ja, wir alleine mit unseren 2% CO2-Welt, wir retten nicht die Welt, aber mit unserer Technologie, mit unserem Beispiel. Und unser Anteil ist auch höher, als man das immer so in den Medien hört. Weil wir Exportland sind, exportieren wir auch CO2, das wir produziert haben. Wir liegen weltweit etwa bei 6 bis 7% des weltweiten Anteils an CO2. Unabhängig davon haben wir das technologische Know-how, etwas für den weltweiten Klimaschutz zu tun. Und das sollten wir tun. Und das tun wir auch. Also, dass ich im Umweltschutz tätig bin, in den 80er Jahren gab es noch gar keine Berufe im Umweltschutz. Mittlerweile arbeiten mehrere hunderttausend Menschen allein in Baden-Württemberg im Bereich Umwelt und Umweltschutz. Und dieses Know-how müssen wir nutzen. Denn also speziell wir in Baden-Württemberg haben wir gar keine Bodenschätze. Wir haben Steine und haben kluge Leute. Und dann lasst uns doch die klugen Ideen entwickeln und den konsequenten Klimaschutz, den wir schaffen können, aber eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern dort ansetzen, wo es funktioniert. CO2-Reduktion, Industrie, Wirtschaft und wir auch. Und dann haben wir eine lebenswerte Zukunft. Da bin ich überzeugt davon. Der Mensch war immer so klug. Er muss nur aufpassen, dass es ambitioniert genug bleibt. Wenn das Thema Klima und Klimaschutz den Menschen über wird, dann verschwindet das von der Tagesordnung und dann laufen wir Gefahr, dass wir den richtigen Moment verpassen, weiter daran zu arbeiten. Wir haben ein ehrgeiziges Ziel. Deutschland möchte bis 2045 klimaneutral sein. Ich möchte sagen, auch wenn wir es 2050 erst schaffen, ist es noch nicht verloren. Aber wir dürfen nicht warten bis 2100 und das ist nicht mehr lange. Das sind ja auch nur noch 75 Jahre. Und insofern reden wir von Zeiträumen, die ambitioniert sind, aber machbar sind.
Und Umweltschutz spielt ja auch sofort in das Thema klinische Umweltmedizin mit hinein, da wo ich sehr viel mit beschäftigt bin, weil ich habe reihenweise Leute, die extrem umweltbelastet sind. Man sieht an diesen Themen, dass das alles so ineinander greift. Ja? Also du hast gerade vom Wandel gesprochen insgesamt. Klar, wir brauchen dringend Innovationen und wahrscheinlich ist die E-Mobilität auch nur eine Überbrückungstechnologie. Vermutlich werden wir in 50 Jahren was anderes haben, weil das natürlich auch wieder Kosten hat. Und wir sehen immer die Vorteile, aber wir sehen ja die Kosten nicht. Pflanzenschutz hat bestimmte Vorteile, aber es hat eben auch bestimmte Kosten. Und diese Kosten habe ich jeden Tag, jede Woche in der Beratung. Nämlich, wir können uns dann überlegen, wie kriegen wir das Zeug wie Glyphosat und den ganzen Mist dann wieder aus diesen Körpern heraus. Und viele, viele leiden eben unter diesen Themen. Ja, die, wie soll ich sagen, wie so eine Silent Inflammation, wir kennen diesen Begriff, durch diese ganzen Umwelttoxine den Menschen stark belasten. Und viele, die da noch nie von gehört haben, die sind ja immer ganz überrascht, ja, was man da alles so in Lebensmitteln und in Pflanzen so findet, was da in der Landwirtschaft alles so benutzt wird. Und du hast mir, glaube ich, im Vorfeld auch von PFAS erzählt, also von diesen Ewigkeitschemikalien, die ja auch nicht gerade unproblematisch sind, wie wir jetzt immer mehr auch verstehen. Also das eine greift sozusagen in das andere und hat natürlich direkte Auswirkungen auf unsere Gesundheit.
Absolut. Und auch der Klimawandel verstärkt einige Dinge davon. Jetzt natürlich nicht die Pestizidbelastung und vielleicht wiederum doch, denn wir sehen ja eindeutig, wie Intensität und Verbreitung von Allergien zunimmt. Und das ist ja auch ein Thema, das du in deiner Praxis siehst. Das steigt ja enorm an. Und ich sehe es ja auch in meinem Umfeld. Wir haben eine verlängerte Vegetationszeit durch diesen Klimawandel. Es gibt Regionen hier, da blühen zum Beispiel Reben oder Apfelbäume plötzlich 2 oder 4 Wochen früher, aber nicht einmal, sondern diese Vegetationsperiode wächst aus. Das heißt, auch bestimmte Pflanzen blühen zu einer anderen Zeit. Und Stichwort, wir haben eine verlängerte Pollenflugzeit durch den veränderten Klimawandel. Das heißt, die Art und Weise, wie lange Pollen dann auf die Menschen einwirken, wirkt sich aus, Heuschnupfen nimmt zu, allergischer Asthma verstärkt sich. Wir haben ein paar Pflanzen, die neu sind bei uns, wie zum Beispiel Ambrosia. Wir haben eine eigene Meldestelle für Ambrosia eingerichtet, um dieser Pflanze Herr zu werden. Aber nicht nur, um sie zu bekämpfen, sondern um auch Warnungen rauszugeben, weil wir wissen, dass diese Pflanze sehr, sehr stark Allergien auslöst und den Menschen große Probleme macht. Pflanzen, aber auch, wir haben Pilze, Mehltau, ganz normale Krankheiten, die es bisher schon gibt, die durch das wärmere Klima stärker werden. Und was müssen wir tun in der Landwirtschaft oder was wird getan? Versucht, die Bekämpfungsmaßnahmen natürlich auch stärker zu machen. Und das bedeutet, im Moment sind wir nicht unbedingt dabei, weniger Pflanzenschutzmittel zu brauchen, sondern eher mehr. Deutschland ist sehr restriktiv, was die Zulassung anbelangt. Aber natürlich schreit auch die Landwirtschaft, wir brauchen für die neuen Schädlinge, es gibt neue Zikaden, die plötzlich auftreten, es gibt die asiatische Tigermücke, die plötzlich ganz neue Krankheiten mitbringt, die wir bislang nicht kannten. Aktuelles Beispiel, heute Morgen wieder in der Zeitung, weil ich in Karlsruhe wohne, wir haben eine neue Ameisenart jetzt. Und diese Ameisenart kann man sagen, naja, nochmal eine süße Ameise, die bildet Superkolonien. Mit mehreren Tausenden von Königinnen. Und wenn die mal im Garten ist, belegt die ganze Straßenzüge und ist nicht wieder rauszubringen. Und die wird eingeschleppt durch Zitruspflanzen die dann verkauft werden in Baumärkten. Das kann man schon nachweisen. Und das war wahrscheinlich in der Vergangenheit nie ein Problem, weil sie hier keine Überlebenschance hatten, solche Schädlinge. Jetzt haben sie aber plötzlich. Das heißt, wir sind mit neuen Arten konfrontiert. Zusätzlich werden die alten Arten verdrängt, die wir gewohnt sind. Und das bedeutet sowohl in der Bekämpfung neue Methoden gefragt, als auch in der Gesundheitsvorsorge große Schwierigkeiten, die, wenn ein Mensch mit Allergien belastet ist, sind die anderen Stoffe noch viel, viel mehr schädlich und weniger zuträglich, als wenn sie auf eine gesunde Natur stoßen mit einem gesunden Immunsystem.
Peter, du hast jetzt schon, oder wir haben jetzt schon ganz, ganz viel Sachen ja auch angesprochen, ne? Du hast ja auch von Migrationsbewegungen gesprochen und, und.
Ja.
Was gibt es denn so aktuell schon für Anpassungsmaßnahmen, die wir schon in Landwirtschaft, auch in der Forstwirtschaft, du hast eben ganz am Anfang mal von saurem Regen gesprochen Oder auch, wo gibt es im Städtebau, gibt es da schon Beispiele, die da wirklich gut vorangehen? Du sagtest irgendwie grüner, die Städte grüner zu machen, mehr Wasserflächen auszuweisen und, und. Wo und was gibt es bereits?
Fangen wir mal in der Landwirtschaft an, schon seit Jahrzehnten, das darf man wirklich sagen. Schon als ich Landwirtschaft studiert habe in den 90er Jahren, haben wir mit türkischen Getreidesorten experimentiert und versucht, das Sortenspektrum auszuweiten, um Pflanzen, die weniger Wasser brauchen. Denn eine Problematik des Klimawandels haben wir noch gar nicht angesprochen, das Thema Wasser. Zum einen mehr Wasser, Extremwasser. Mehr Niederschlag und das andere zum Teil weniger Dürre. Das heißt, mit der Sortenwahl und der Anbauplanung ist man schon seit Jahrzehnten tatsächlich auch bisher relativ gut damit gefahren, sich anzupassen. Aber ein Stichwort, wenn Wasser fehlt, nützt die ganze Sorte nichts. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Wasser ist der begrenzende Faktor. Ihr hattet neulich so einen schönen Post, wo ja auch das Stichwort Gesetz des Minimums vorkam. Was nützt mir die ganzen Nährstoffe? Wenn Wasser im Minimum ist, ist es vorbei. Und deswegen hat die Sortenwahl und die Anbauplanung eine Grenze. Aber sie wird gemacht. Bodenbearbeitung und Wassermanagement ist ein großes Stichwort. Es wird zum Teil auch schon pfluglos gearbeitet, weil man weiß, wenn ich den Boden zu sehr umwandle, verdunstet zu viel Wasser. Schädlingsbekämpfung, ja, es gibt Neuzüchtungen mit höherer Toleranz gegenüber Schadorganismen. Ein Stichwort, wir haben in Freiburg ein Weinbauinstitut, das seit Jahrzehnten mehltauresistente Rebsorten züchtet, mit viel Erfolg züchtet. Das heißt, diese Rebsorten werden nicht mehr von Mehltau befallen, müssen nicht mehr gegen Mehltau bekämpft werden. Das Problem ist natürlich die langsame Einführung dann, weil Reben sind eine 30-jährige Kultur. Man kann nicht sagen, ja, aber eine tolle Sorte, das machen wir jetzt überall. Das geht langsam, aber auch da gibt es erfolgreiche Methoden. Es gibt regenerative Landwirtschaft, wo auch versucht wird, was Fruchtfolgegestaltung, also welche Pflanze baue ich danach an, Zwischenfrüchte, hat man relativ viel Erfolg. Das hat aber alles seine Grenzen und ich sage es nochmal, seine Grenzen beim Stichwort Wasserversorgung. In der Forstwirtschaft haben wir hier im Süden speziell, weil wir auch viel Wald haben, Waldumbau ist das Stichwort. Wir müssen weitestgehend wegkommen von den Monokulturen. Die Fichte wird den Klimawandel nicht überstehen. Sie ist Flachwurzler. Sie wird stark von Borkenkäfer befallen. Wir haben ganze Regionen, wo die Fichten jetzt gerade absterben. Man ist aber auch da schon seit Jahrzehnten dabei. Was neu angepflanzt wird, wird mit klimaresistenten Pflanzen angebaut. Die sind nicht mehr ganz so wirtschaftlich, weil sie vielleicht nicht so schnell wachsen, aber sie haben mehr Resistenz. Es gibt Stichwort Wassermanagement und Stichwort Erhalt der Bodenfruchtbarkeit. Und jetzt zu den Städten. Und das ist mir ein Anliegen, weil das einer meiner Schwerpunkte auch ist. Und da möchte ich tatsächlich auch den Blick Richtung Bund erstmal. Wir haben ein Bundesklimaanpassungsgesetz. Davon hört die Bevölkerung kaum etwas. Dieses Gesetz ist seit letztem Jahr in Kraft und schreibt verbindliche Regeln vor, was das Thema Klimaanpassung anbelangt. Und das sind die Ansätze, die wir brauchen. Wir brauchen einen Ansatz, wo man sagt, wir müssen alle was tun. Und dieses Anpassungsgesetz verpflichtet verschiedene Ebenen, Anpassungsstrategien zu entwickeln, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Und jedes Bundesland ist jetzt aufgerufen, da kann ich jetzt nur für Baden-Württemberg sprechen, das umzusetzen. Und deswegen haben wir gerade letzte Woche ist es durch den Landtag ein sogenanntes Klimaschutz- und Klimawandel-Anpassungsgesetz. Sperriger Namen. Hat zum Ziel, nein, nicht zum Ziel. Es hat eine Verpflichtung, dass alle Landkreise, Stadtkreise und alle Gemeinden bis zu einem gewissen Stichtag ein Klimawandel-Anpassungskonzept vorlegen müssen, aufstellen müssen, vorlegen. Aber nicht nur irgendeins, sondern eins, also das wird auch in diesem Gesetz klar definiert, was es alles beachten muss. Es muss die Historie beachten, es muss die Betroffenheit seiner eigenen Bürger in der Kommune beachten, es muss die Anpassungsmaßnahmen beschreiben. Und das ist gerade ein Schwerpunkt von uns. Da startet jetzt eben mit dieser Gesetzesgebung im Herbst, werden wir viele Startsignale bekommen, weil es eine Verpflichtung ist, solche Konzepte zu machen. Und diese Konzepte beinhalten dann unter anderem, weil bei der Konzepterstellung bleibt es nicht. Dieses Konzept muss vom Gemeinde, vom Stadtrat abgesegnet werden, damit es auch in die Umsetzung kommt. Und dort sind Maßnahmen dann beschrieben. Das kann jede Kommune für sich selber gestalten, weil jede Kommune ist anders. ob sie sagen, wir müssen mehr in die Begrünung gehen, wir müssen mehr Wasserelemente einbauen, wir müssen vielleicht auch das Thema Wasser insgesamt neu denken. Bislang war es normal, wenn Wasser kommt, Regen, so schnell wie möglich raus aus der Stadt damit. Wenn wir jetzt verschiedene Niederschlagswahrscheinlichkeit haben, kann es vielleicht auch Sinn sein, das Wasser in der Stadt zu halten mit Retentionsräumen, um dann in den Zeiten, wo es wenig Wasser oder wo es heiß ist, Wasser zum Kühlen zu haben. Und solche Dinge. Also ein kompletter Stadtumbau, der wird seine Zeit brauchen. Das ist keine Frage. Wir haben auch lange die autofreundliche Stadt gebaut. Dieser Umbau braucht seine Zeit. Aber es gibt jetzt eine gesetzliche Verpflichtung, dass alle flächendeckend in diese Maßnahmen einsteigen. Und wir unterstützen das mit einem sogenannten Klimaatlas. Wir haben ein sehr, sehr umfangreiches Online-Tool auf den Weg gebracht. Das haben auch andere Bundesländer schon, möchte ich an der Stelle sagen. Und da kann jetzt nicht nur der Bürger, sondern auch die Kommunen finden Datengrundlagen. Das sind die Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes hinterlegt. Man kann genau schauen in seiner Stadt, wie wird sich das auswirken? Wo habe ich denn zum Beispiel vulnerable Bevölkerungsgruppen? Wo ist mein Seniorenheim? Wo ist der Kindergarten? Steht vielleicht mein Feuerwehrhaus genau da, wo ich mit Hochwasser zu rechnen habe? Also im Ernstfall kann die Feuerwehr nicht helfen, weil sie unter Wasser steht. Solche Beispiele, dass man in die Städte, in die Kommunen, bis in die Straßenzüge hineinschaut, zu sagen, da müssen, welche Anpassungsmaßnahmen müssen passieren? Wo müssen wir Beschattung haben? Wo brauchen wir Kühlräume? Wo gibt es Sonnensegel? Bis zu so kleine Maßnahmen sind dann dort als finanzierte und gesetzlich unterstützte Maßnahmen förderbar und umsetzbar. Und da lege ich sehr viel Hoffnung rein, dass wir da ganz schnell auch viel sehen werden in den Kommunen. Also in dem Ort, in dem ich wohne, Durlach, ein Stadtteil von Karlsruhe, gibt es jetzt seit ein paar Jahren so viele Trinkbrunnen und die werden dermaßen natürlich angenommen. Kleine Maßnahme, relativ wenig Geld kostet das, aber es hilft der Bevölkerung und da sind wir beim Anfang. Die Bevölkerung sieht dann auch, ah, da wird was getan, was mir hilft, mich an diesen Klimawandel anzupassen. Und das sind Signale der Hoffnung.
Axel, ich sehe gerade, wir haben in Nordrhein-Westfalen auch schon einen Klimaatlas. Gerade mal
Sehr gut,
kurz.
genau. NRW und Baden-Württemberg sind immer Vorreiter und wir schauen immer voneinander ab, weil NRW ist auch ein Bundesland, das sehr, sehr weit nach vorne geht.
Peter, ich wollte aber nochmal auf, also die Maßnahmen, die du jetzt gerade auch beschrieben hast, sind wirklich toll. Das sind ja eher mehr so strukturelle und politische Maßnahmen. In unserem Podcast, wenn wir andere Themen diskutieren, diskutieren wir ja viel über Ernährung, Gesundheit. Und ein Punkt bei uns ist immer so die Eigenverantwortung. Der Wandel des Lebensstils. Also, wie du es auch gesagt hast, nicht jeden Tag Fleisch zu essen, ne? Nicht auf Fleisch komplett zu verzichten, aber jeden Tag ein Steak für 3,99 von Aldi ist wahrscheinlich nicht der goldene Pfad. Welche Rolle spielt denn jetzt auch so die individuelle Verhaltensänderung, gerade in Bezug auf Klima, Natur? Wie sieht es da aus?
Also sie muss Hand in Hand gehen. Aber ich möchte mal sagen, das Konzept, dass ich dem Individuum sage, was es zu tun hat, das kann nicht funktionieren. Das funktioniert, glaube ich, nicht mal in einer Diktatur. Das stößt auf Widerstand und auf ein Verhalten, das dem nicht gerecht wird. Aber in der Tat, das individuelle Verhalten und das Strukturelle und das Politische müssen Hand in Hand gehen. Und ich glaube auch, dass sich das gegenseitig befruchtet. Vielleicht habe ich jetzt auch eine bestimmte Auswahl von Leuten. Ich habe ja bei mir in meinen drei Zentren, die du da am Anfang genannt hast, den Bereichen sehr, sehr viele junge Leute. Und die kommen schon mit ihrer Wasserflasche. Die zapfen das Wasser aus dem Trinkhahn. Wir sind zum Beispiel eine sogenannte trinkwasserfreundliche Behörde. Das heißt, wir haben in unserem Büro, in unseren Teeküchen haben wir Sprudler und das ist das individuelle Verhalten. Und ich muss sagen, wir sind jetzt gerade in einen neuen Campus umgezogen mit hochmodernen Sprudler, was ja vorher nur Luxus war, die sind fest installiert. Alle gehen begeistert dorthin, man trifft sich wie früher an der Quelle, unterhält sich miteinander, zapft dieses Trinkwasser und hat beste Qualität dort. Das heißt, da geht quasi die strukturelle und die individuelle ineinander über. Und niemand empfindet es als Gängelung, weil niemand sagt, du darfst jetzt kein kein Plastikwasserflasche mehr mitbringen. Das sagt niemand. Und trotzdem gibt es keine mehr bei uns an der Behörde, weil jeder gerne an diese Trinkquelle geht. Und das meine ich miteinander, das muss Hand in Hand gehen und es muss den Leuten Spaß machen und Freude bereiten. Der Zwang kommt noch von selber. Also ich zwinge dann lieber eine Kommune zu sagen, ihr müsst Anpassungsmaßnahmen machen, als wie den Bürger. Aber ein Teil dieser Anpassungsmaßnahmen ist schon auch insofern der Eigenschutz. Also es geht schlichtweg. Wir sind ja alle schon ein bisschen ältere Jahrgänge. In den 80er, 90er Jahren war Katastrophenschutz für uns ein normales Stichwort. Ich habe noch Kurse gemacht für Selbstschutz gegen radioaktive Angriffe, weil das damals der Kalte Krieg war. Das kommt jetzt gerade leider alles wieder ein bisschen. Wir haben im Rahmen dieser Anpassungsstrategie auch ein FAQ geschrieben, also ein Hinweispapier. Wie muss sich der, kann sich der Bürger anpassen an veränderte Klimabedingungen? Aber das würde ich gerne als kann und nicht als Pflicht. Weil wer kontrolliert es? Eine Pflicht muss ich immer überprüfen. Eine Pflicht macht keinen Spaß. Und zu mir hat mal ein großes Unternehmen gesagt, ein deutschlandweit bekanntes, ich sage den Namen gar nicht, der hat immer gesagt, gesetzliche Pflichten sind Quatsch, denn sie hindern mich daran, über diese Pflicht hinauszugehen. Wenn ich sehe, da ist eine Pflicht, dann erfülle ich genau die, damit der Gesetzgeber und wer das bei mir prüft, zufrieden ist. Aber vielleicht hätte ich ja auch Ambitionen, mehr zu machen. Und deswegen ist schon auch das Stichwort individuell, auch wir Individuen können unser Unternehmen dazu bringen, zu sagen, möchtest du nicht auch trinkwasserfreundliche Institutionen werden? Schließ dich doch dieser Kampagne an. Aber eben nicht mit dem Zeigefinger, du isst jetzt Fleisch oder du machst jetzt eine Urlaubsreise mit dem Flugzeug. Damit kommen, das funktioniert nicht. So funktioniert Klimakommunikation nicht und der Wandel, den wir dann dadurch uns erhoffen, geht zu lange. Er geht schneller durch gesetzlich verbindliche Dinge, die, wie ich sie gerade geschildert habe, mit solchen Klimagesetzen, dass Kommunen was tun müssen, weil das sind natürlich Institutionen, die sonst auch auf andere Themen schauen und sie schauen dann erst auf solche Katastrophen, wenn sie eingetreten sind. Wir hatten im Süden, ich weiß nicht, wie es im Norden ist, aber wir hatten ja schon jetzt in den letzten Jahren ein paar Extremwetterereignisse, die in den Kommunen extreme Probleme bis hin zu Toten geführt haben. Und sowas kann man nicht durch individuelle, indem ich mir Sandsäcke bestelle, vorbeugen, sondern ich muss da strukturell ran, inklusive natürlich Vorsorge der Bürgerinnen und Bürger. Aber nicht damit, dass ich den Menschen sage, was sie essen sollen. Ich denke, das Angebot, wenn es gut ist, wird sich von selber wandeln und wir spüren ja einen Rückgang des Fleischverzehrs, aus verschiedenen Gründen.
Aber Peter, das ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert, weil diese Argumentationskette hat natürlich zum Beispiel die Tabakindustrie gehabt, die Zuckerindustrie, also Dinge, wo wir wissen, dass sie gesundheitsschädlich sind. Und es gibt ja Länder, die haben zum Beispiel eine Zuckersteuer eingeführt. Da sehen wir jetzt erste Effekte in der Bevölkerung. Wir in Deutschland, wir wehren uns ja immer gegen solche Verbote. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Amalgamverbot denke, das ist jetzt 1.1.2025. Deutschland hat sich da mehr oder weniger völlig rausgehalten, ne, obwohl wir seit 30 Jahren wissen, dass das Zeug wirklich hochgiftig ist. Ja? Also deswegen, das hat so zwei Pole. Ich kann die eine Seite gut verstehen. Ich bin selber ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und ich als Unternehmer möchte möglichst wenig Gesetze haben und wenig Grenzen haben. Auf der anderen Seite, wenn man weiß, dass das toxisch ist, dass man weiß, dass das gesundheitsgefährdend ist, muss man sich natürlich auf der anderen Seite auch wieder politisch überlegen, wie kriegen wir das geregelt? Ja, und das hast du ja gerade auch selber gesagt. Also nicht den Bürger, sondern dann die Kommunen entsprechend so ein bisschen an die Kette zu legen oder mit neuen Gesetzen, Verordnungen, Maßnahmen dann auch das so zu regulieren, dass der Mensch sich sozusagen diesen neuen Reglements auch wieder anpassen muss.
Ja, ich stimme dir dazu. Also Stichwort Lobby, da wurde ja viel und auch Wissenschaftsverdrehung, indem man dann eben auch die Studienlage so beeinflusst, dass es dann doch nicht so schlimm ist. Aber diesen Effekt sehe ich jetzt im Bereich Klima nicht. Ich sehe da eher die Gefahr, dass man von einem Extrem ins andere springt. Also zum Beispiel Klimaleugner gegen Klimakleber, so diese Kontroverse, die dann den Leuten irgendwann auf den Geist gehen. Und wir merken ja auch einen Rückzug ins Private, weil man sagt, lasst mich doch in Ruhe damit. Aber ich bin der festen Überzeugung, und das ist auch so, wenn wir mal wieder auf die Landwirtschaft schauen, und in die Landwirtschaft habe ich einen guten Einblick. Die Landwirte produzieren alles, was die Gesellschaft von ihnen möchte. Es gibt niemand, der aus Spaß Tiere schlachtet und sagt, nur in der Fleischproduktion liegt mein Glück. Wenn wir als Gesellschaft wenig was anderes uns wünschen, dann produzieren die Landwirte auch was anderes. Es muss nur bezahlt werden, weil auch ein Landwirt ist ein Unternehmer. Und deswegen sehe ich dort, natürlich gibt es auch eine Klientelpolitik, das ist keine Frage, aber wir spüren ja, dass der Fleischkonsum zurückgeht. Wir spüren zum Beispiel, finde ich, das ein enorme, ich hätte es nie gedacht, was wir gerade im Alkoholkonsum für einen Rückgang spüren. Nur seit man auch klar festgestellt hat, auch ein sogenannter moderater Alkoholkonsum ist gesundheitsschädlich. Und plötzlich, was passiert? Auf dem Weinmarkt schießen alkoholfreie Weine wie Pilze aus dem Boden. Die hat es vor 10 Jahren nicht gegeben und wenn, haben sie scheußlich geschmeckt. Und wir werden erleben in ein paar Jahren auch die alkoholfreien Biere ist auch so ein Stichwort. Die machen doch genauso viel Spaß. Also es braucht eine gewisse Zeit. Es braucht auch den Druck natürlich, und da gebe ich dir auch recht, den Druck des Verbrauchers, der Verbraucherin. Dann macht die Wirtschaft aber auch gerne ihr Produkt so passend. Und das kann dann alkoholfrei sein oder weniger gesundheitsschädlich. Oder wir hätten gedacht, dass Rügenwalder Mühle irgendwann mal Tofu-Wurst herstellt. So, und ich weiß nicht, wie viel Prozent jetzt von so einer Firma jetzt mittlerweile gar kein Fleisch mehr ist, sondern Alternativprodukte. Aber wir brauchen uns nichts vormachen. Man muss sich dann schon auch überlegen, was sonst noch drin ist. Zusatzstoffe und so weiter. Aber die Wirtschaft, das möchte ich damit sagen, reagiert auf das, was wir als Konsumenten uns wünschen. Und natürlich werden wir Konsumenten auch beeinflusst durch Werbung, durch Wissenschaftstäuschung oder was.
Wollte ich gerade sagen,
Ist eine
das ist schon eine
Wechselwirkung,
Wechselwirkung,
genau.
ne? Also ein Beispiel, wir haben jetzt gerade bei uns um die Ecke gibt es einen Rewe, da gehen wir häufiger einkaufen und der wurde jetzt umgebaut. Und dann sind wir natürlich neugierig in den Rewe gelaufen, um zu gucken, was hat sich da jetzt verändert. Und dann haben wir das mal so überschlagen, dass etwa ungefähr, ja, ist jetzt gefühlt, ich kann es jetzt nicht in Zahlen ausdrücken, aber ein Drittel mehr Convenience Food verkauft wird. Ja, also das ist sehr, sehr offensichtlich. Und das zeigt natürlich, dass wir immer bequemer werden, dass wir, na, ich treffe auch viele Leute auf dem Wochenmarkt oder meine Frau trifft da viele. Es sind aber immer die gleichen. Das heißt, es sind spezielle Milieus, die dorthin gehen. Und ich weiß nicht, ob wir das immer mit der Wahrnehmung der Menschen so hinbekommen, das richtig zu lenken. Ja, also wir hatten gerade das Thema Zucker zum Beispiel, vorher das Thema Tabak, da ist es ja in ganz andere Extremen jetzt inzwischen gegangen. Beim Alkohol deutet sich das auch an, beim Zucker deutet sich das noch nicht an. Und Axel, du bist ja Protagonist, ja, du hast ja vor, weiß nicht, einem Jahr oder anderthalb hast du ja völlig Abstinenz, Alkoholabstinenz und das ziehst du ja bis heute durch. Und du hast mich ja ein bisschen geimpft sozusagen, weil ich habe dann auch irgendwann mal angefangen. Und Peter, da kommt dann der nächste Punkt. Du bist dann natürlich erstmal ein Außerirdischer, ja, weil so nach dem Tennis, da trinkt man bei uns einen Kranz Kölsch oder man bestellt sich ein Weizenbier. Und ich bin dann immer der Einzige, der ein alkoholfreies bestellt. Das weiß inzwischen der ganze Club. Und der Gastwirt weiß es inzwischen auch. Das
Ja,
heißt,
das
er
ist
fragt dann nicht
fantastisch.
mehr. Das bedeutet aber, dass du natürlich durch die ersten Monate mal durch musst, weil du bist ja nur die ganze Zeit durch den Kakao
Ja,
gezogen.
genau. Absolut. Und ich kenne das auch. In meiner Freizeit mache ich gern Musik. Und wenn man mit Musikern am Tisch sitzt, aber mittlerweile trinken alle alkoholfrei, weil sie nicht nur sagen, sie fahren. Also ich finde es so toll. Manche nehmen jetzt quasi die Krücke und sagen, ich muss noch fahren, deshalb trinke ich alkoholfreies Weizen. Sie sagen noch nicht, dass es mir eigentlich genauso gut schmeckt und dass es genauso erfrischend ist. Aber da hat auch die Werbung ja auch reagiert, die jetzt mehr auf das Thema isotonische Wirkung abzielt, als wie auf den Alkohol. Und es braucht seine Zeit, aber mittlerweile ist es tatsächlich wird immer mehr saisonfähig und ja.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz interessantes Thema, das wir hier angeschnitten haben. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang hier weiter diskutieren, wir drei. Das merkt man auch, Peter, bei dir, du bist voll im Thema drin und bist da wirklich mit Herzblut dabei. Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir müssen auch mal ein bisschen, muss ich gerade mal auf die Zeit gucken. Es ist auf jeden Fall eine super Diskussion, die wir hier hatten. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Wir haben jetzt viel diskutiert, was so an Veränderungen auf uns zukommt. Und an der einen oder anderen Stelle hatten wir schon mal angesprochen, dass wir es auch schaffen können. Wie wäre denn jetzt am Ende so dein Fazit nach dieser Stunde hier mit uns? Schaffen wir es, diese Veränderungen einzuführen oder uns mit diesen Veränderungen anzupassen? Oder werden wir irgendwann in 2100 alle untergehen?
Ja, also ich bin der Meinung,
Mit fliegenden Fahnen.
wir schaffen das, ohne jetzt irgendwie jemand sein Slogan zu verwenden, sondern und zwar aus der heutigen Diskussion raus, individuelle Verhaltensveränderungen, die aber natürlich kommen, strukturelle und politische Maßnahmen. Wenn mir etwas Sorge macht, ist das Stichwort das, was wir jetzt, was auch über den Teich rüberschwappt, dass man sagt, wieder hin zu Regenerative, das war doch alles toll und Verbrenner aus war ein Fehler und Atomkraft führen wir wieder ein. Albert Einstein hat mal so schön gesagt, man kann nicht Probleme lösen mit Maßnahmen, die durch die alten Methoden entstanden sind. Wir brauchen neue Denkansätze. Und mein Schlagwort ist tatsächlich, Nachhaltigkeit macht Spaß. Weil wir spüren, dass wir dadurch etwas bewirken können, und zwar in allen Ebenen, in den Kommunen, in den Gemeinden, in den Wirtschaftsunternehmen und auch privat. Und ich habe auch im privaten Umfeld mit Leuten zu tun, die aus einer ganz anderen Branche kommen, die plötzlich mit mir über Klima und Klimaschutz diskutieren, die sehr hoffnungsvoll sind. Ich glaube, um es kurz zu machen, ich bin überzeugt, wir schaffen es, um es vielleicht auch nochmal auf den Punkt zu bringen, wir haben keine andere Wahl.
Ja, Peter, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz recht herzlichen Dank dafür, dass du heute bei uns zu Gast warst. Danke dir auch, Jens, dass du auch wieder dabei warst. Es war eine super interessante Stunde und vor allen Dingen, die war sehr, sehr kurzweilig. Vielen Dank nochmal.
Ja, ich danke euch, lieber Axel, lieber Jens. Ihr macht eine ganz wertvolle Arbeit. Ihr regt die Leute zum Nachdenken, zum Mitdenken an. Und ich finde eure Podcasts hochinteressant. Einen der letzten habe ich mir sofort ein Buch geholt und es durchgeackert. Und was war die Folge? Aus diesem einen Buch wurden fünf und es sind tolle Anregungen. Macht bitte weiter so. Das ist eine wertvolle Arbeit für auch eine individuelle Verhaltensänderung, die aufgrund von Wissensbasis dann basiert. Und danke dafür.
Super, danke dir auch. Danke für das tolle Schlusswort und euch da draußen auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.